Sie hören den Kurier.
Wir hinken einfach überall hinten nach, weil man mit der österreichischen Gemütlichkeit auch in der Notsituation der Pandemie vor sich hingewurschtelt hat.
Gesundheitssprecher der NEOS, Gerald Loacker, sagt also, es geht viel zu langsam in Österreich. Und damit ist er nicht alleine, denn die Impfstrategie der Regierung steht im Moment besonders oft unter Beschuss. Was Loacker als die größten Problemfelder ansieht, wo die Regierung seiner Meinung nach versagt hat und wie das Impfmanagement geändert werden muss, hört ihr gleich ausführlicher. Außerdem erfahrt ihr in der heutigen Folge, was wir schon über den sogenannten Johnson & Johnson Impfstoff wissen. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bei der Anzahl der neuen Corona-Fälle ist ein Rückgang zu bemerken. In den letzten 24 Stunden sind 1.702 neue positive Fälle dazugekommen. Damit liegen wir bei einer 7-Tages-Inzidenz von 118. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sagt heute, dass der derzeitige Trend positiv ist, dass es jedoch keinenfalls bedeutet, dass es Entwarnung gibt. Denn vor allem die um einiges ansteckendere Mutation B.1.17 sorgt für Probleme.
Das Risiko ist, dass es de facto eine Pandemie in der Pandemie geben kann. Und jetzt geht es darum, die gute Nachricht zu nützen, nämlich dass auch B.1.1.7 darauf reagiert, was wir an Maßnahmen setzen. Und deswegen besonders wichtig, diese Maßnahmen konsequent zu verwirklichen und konsequent umzusetzen.
Das Gute ist also, dass die derzeitigen Maßnahmen auch gegen die Mutation helfen. Eine Maßnahme der Regierung, die im Moment jedoch besonders häufig unter Beschuss gerät, ist die Impfstrategie. Oft wird von Impfchaos, Impfdesaster oder auch Impfkorruption gesprochen. Einer der größten Kritikpunkte ist vor allem die fehlende Transparenz. Die NEOS kritisieren das schon länger. Daher habe ich heute den NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker angerufen und als erstes gefragt, was seiner Meinung nach die größten Problemfelder sind.
Also zum einen, wir wissen nicht genau, wie die Impfpriorisierung ausschaut. Es gibt einen sehr groben Impfplan, den das Ministerium ins Internet gestellt hat. Aber wenn Sie in die Details gehen wollen, dann sind Sie als Bürger im Dunkeln. Dann kann niemand sagen, auch das Ministerium nicht, wie viele Impfdosen tatsächlich verimpft worden sind, weil wir das einfach nicht haben. Das Ministerium weiß, wie viel bestellt wurde und wie viel ausgeliefert wurde. Wie viel tatsächlich verimpft worden ist, kann kein Mensch sagen. Das deswegen, weil man den elektronischen Impfpass vom Parlament beschlossen 2018 auf die lange Bank geschoben hat.
Aber jetzt ist der elektronische Impfpass ja durchaus schon im Einsatz. Wie kann das sein, dass dann immer noch nicht gesagt werden kann, wie viele Leute schon geimpft worden sind?
Na, zum einen ist der elektronische Impfpass nur in manchen Bundesländern im Einsatz und noch nicht über die ganze Republik ausgerollt. Und dann sind viele Stellen, an denen geimpft wird, nicht an das System angeschlossen, ans ELGA-System. Und dann müssen die Impfungen nachgetragen werden.
Mhm. Aber auch wenn es jetzt den elektronischen Impfpass noch nicht gibt, der soll ja, eben jetzt ist er in der Pilotphase und der soll ja dann doch umgesetzt werden, müsste es dann nicht eigentlich möglich sein, dennoch auf eine andere Art oder Weise sagen zu können, wie viele Leute schon geimpft worden sind? Oder wie könnte das dann funktionieren?
Jetzt bin ich kein Logistikfachmann, da muss ich ganz offen sagen. Aber grundsätzlich muss aufgezeichnet werden, wer geimpft worden ist und wer nicht, also da brauche ich ein Impfregister, irgendeine Datenbank, in die das eingegeben wird, damit man auch überprüfen kann, welche Personen, welchen Alters, welche Risikogruppe die Impfung bereits haben. Da gibt es ja Ziele, die definiert worden sind von der Europäischen Union, zu denen sich auch Österreich verpflichtet hat. Und die Zielerreichung kann ich ja nur überprüfen, wenn ich weiß, wer die Impfung schon erhalten hat. Und das Gesundheitsministerium kann das nicht sagen.
Mhm. Sie fordern jetzt, dass das Impfmanagement in Österreich komplett neu aufgerollt wird. Wie soll das Impfmanagement Ihrer Meinung nach konkret ausschauen, damit es besser funktioniert?
Man hat es verabsäumt und daher muss man das jetzt nachholen, die Bürger zu gruppieren nach der Priorisierung, also nicht nur eine Empfehlung des Impfgremiums zu haben, sondern wenn das Impfgremium Gruppen priorisiert, dann auch die in Österreich lebenden Menschen diesen Gruppen zuzuordnen und dann eine Reihung zu erstellen, wer wo wann dran ist. So wie in Dänemark auf Basis einer solchen Priorisierung jeder Bürger einen Impftermin bekommen hat. Das hat man bei uns nicht gemacht, dieses Zuordnen der Personen zu den priorisierten Gruppen. Und daher stolpert man jetzt von einer Woche in die nächste. Also das gehört sofort geordnet. Natürlich weiß die Republik, wer über 80 Jahre alt ist. Man hat ein Wählerregister und ein Personenstandsregister und ein Melderegister. Natürlich weiß die Republik, welche Personen pflegebedürftig sind, weil ja Pflegegeld ausbezahlt wird. Das heißt, ich habe auch diese Empfänger von Leistungen, die vermutlich ein Leiden haben, sonst würden sie kein Pflegegeld bekommen. Und so muss man strukturiert vorgehen und die Bürger diesen priorisierten Gruppen zuordnen. Und dann kann man sich auch jeweils überlegen, wie man diese Personen am besten erreicht. Das ist jetzt ein Nachhinken. Das hätte man alles vom Bestelltermin Juni 2020 weg organisieren können, sodass man im Jänner schlagartig loslegen hätte können.
Mhm. Jetzt mittlerweile kann man sich ja für die Impfung bereits vormerken und bei dieser Vormerkung muss ich auch Daten über mich angeben. Also zum Beispiel, zu welcher Altersgruppe gehöre ich oder zu welcher Berufsgruppe gehöre ich oder betreue ich vielleicht Leute, die schon alt oder sehr kränklich sind oder habe ich nahen Kontakt mit schwangeren Personen. Ist das nicht genau so eine Zuordnung, wie Sie fordern?
Ja, das, was Sie beschreiben, ist beispielsweise bei der Online-Anmeldung in Wien der Fall. Das funktioniert ja nicht in allen Bundesländern gleich. In manchen Bundesländern melden sie sich online an, also zum Beispiel in meinem Heimatbundesland melden sie sich online an unter Angabe von Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer, ohne für sich selbst das Zugehören zu einer Risikogruppe zu definieren. Das können sie dort so gar nicht. Und andere Bundesländer haben diese Online-Anmeldung noch gar nicht implementiert. Jetzt gibt's halt die besser vorbereitet sind. Und da muss man jetzt sagen, Wien war durch den Probelauf des Grippeimpfens wesentlich besser vorbereitet als andere Bundesländer. Und jedes Bundesland improvisiert mehr oder weniger gut vor sich hin. Und das ist jetzt eine Frage meines Wohnortes, ob ich in einem gut organisierten Impfprogramm bin oder in einem chaotischen, bei dem Bürgermeister sich vordrängeln können.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es da eben große Unterschiede auch zwischen den Bundesländern gibt. Braucht es da Ihrer Meinung nach ein zentraleres Impfmanagement, damit das überall gleich abläuft?
Der Hauptfehler ist ja schon einmal der, dass es keine rechtliche Grundlage gibt für die Priorisierung von Impfungen. Es gibt kein Gesetz und es gibt keine Verordnung, in der eine Reihung, eine Priorisierung vorgesehen wäre. Es gibt die Empfehlung des Nationalen Impfgremiums und das ist halt das, was es ist, eine Empfehlung. Und weil es keine verbindliche Vorgabe gibt, wird eigentlich weitgehend im rechtsfreien Raum geimpft. Und daher gibt es auch keine Sanktionen, wenn sich da ein Bürgermeister vordrängelt oder die 19-jährige Freundin des 20-jährigen Sanitäters da eine Impfung bekommt, weil es eben keine Rechtsgrundlage gibt.
Mhm. Das heißt, braucht es laut Ihnen eine öffentliche Datenbank, wo genau einsehbar ist, wie viele Leute schon geimpft worden sind und wer geimpft worden ist? Und vor allem, wäre das datenschutzrechtlich überhaupt möglich?
Nee, ich würde nicht die Namen der Geimpften öffentlich stellen wollen. Ja? Aber es würde schon sehr viel aussagen, wenn man wüsste beispielsweise von so und so viel tausend Geimpften sind so und so viel tausend Bewohner von Alters- und Pflegeheimen, so und so viel Personal in Alters- und Pflegeheimen, so und so viel Personal in Spitälern, so und so viel Personen über 80, so und so viel Personen über 75, so und so viel Hochrisikogruppe nach einer Definition, die es auch nicht gibt, was eine Hochrisikogruppe ist. Und so könnte man das zuordnen, dass dann im Steuerungsgremium, im Ministerium jemand sehr wohl wissen muss, wer uns da konkret noch fehlt und wen man übersehen hat. Das ist eine Frage, die man unter Einhaltung des Datenschutzes natürlich gut lösen kann. Öffentlich würde ich eher die große Linie haben, dass man sieht, bei welcher Altersgruppe stehen wir. Mhm.
Kommen wir vielleicht nochmal kurz auf die gesamte Impfsituation zu sprechen. NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon hat heute gesagt, dass nicht die EU Schuld am österreichischen Impfdesaster hat. Aber ist Österreich nicht gerade, was die Impfstoffe betrifft, abhängig von der EU und auch von der Lieferung der Unternehmen?
Naja, man darf da zwei Dinge nicht vermischen. Also es gibt eine Beschaffung durch die Europäische Union und die wird in Kontingenten nach Ländergröße aufgeteilt. Wenn diese Kontingente erfüllt sind, kann das Land darüber hinaus einkaufen, beziehungsweise kann auch der Lieferant darüber hinaus liefern. Jetzt gibt's Länder, die haben über das EU-Kontingent hinaus bestellt und eingekauft und andere haben das nicht und haben es verschlafen. Zu den Schlafenden gehört Österreich dazu, weil man sich eben darauf verlassen hat, das wird dann schon gehen, so wie die EU das ausgemacht hat. Und wenn dann eine Panne eintritt, wie beispielsweise, dass die Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs länger dauert, dann fällt einem das zu 100% auf den Kopf, weil man sich um Alternativen nicht bemüht hat. Oder Deutschland war beispielsweise als Geldgeber und staatlicher Förderer von BioNTech von vornherein berechtigt, dort mehr zu beziehen. Das ist halt auch eine Frage der Gesundheitspolitik, ob ein Land mit der Pharmaindustrie intensiv zusammenarbeitet oder nicht. Die Firma Moderna produziert in der Schweiz, haben die Schweizer auch einen besseren Zugang zu einem modernen Impfstoff. Das sind alles Dinge, die natürlich die österreichische Regierung versäumt hat, voranzutreiben und sich dann an der EU abzuputzen, ist geradezu lächerlich. Mhm.
Das heißt, Österreich müsste da eigentlich auch quasi schon vorausdenken und mehr Backup-Pläne auch zur Sicherheit haben.
Genau, man hat nämlich überhaupt keinen Backup-Plan. Entweder kommt das so, wie die EU das bestellt hat, und sonst haben die Österreicherinnen und Österreicher Pech gehabt. Und man sieht's ja, wo man hinschaut, dass es beinahe überall besser funktioniert als bei uns. Jetzt Dänemark hat eine vergleichbare Landesgröße und ist um ein Vielfaches schneller als Österreich. Und selbst Deutschland, das 10-mal so groß ist und daher von der Logistik eine ganz andere Herausforderung zu bewerkstelligen hat, ist viel schneller als Österreich. Mhm. Wir hinken einfach überall hinten nach, weil man mit der österreichischen Gemütlichkeit auch in der Notsituation der Pandemie vor sich hin gewurschtelt hat. Von Planen will ich gar nicht reden, weil das Wort hat diese Vorgangsweise nicht verdient.
Aber wo liegt da Ihrer Meinung nach genau der Knackpunkt? Wo ist genau diese Stelle, die dafür sorgt, dass wir hinterherhinken? Ist es bei der Planung oder wie Sie sagen, Nichtplanung oder dann bei der Ausführung?
Es ist eine Kombination von mehreren Faktoren, nicht? Also man hat sich nicht vorzeitig überlegt, wen man in welcher Reihenfolge impfen will. Also man hat große Gruppen genannt, aber man hat das nicht ausdefiniert und man hat es nicht rechtsverbindlich festgeschrieben. Und man hat dann erst, als der Impfstoff da war, begonnen zu überlegen, aha, okay, wir wollten zuerst die Alters- und Pflegeheime, wo sind denn die? Also im Dezember hat das Gesundheitsministerium nicht gewusst, wie viele Alters- und Pflegeheime es in Österreich gibt, wie viele Menschen dort wohnen und wo diese Alters- und Pflegeheime sind. Die Liste wurde im Laufe des Dezember noch vervollständigt. Das zeigt ungefähr, wie da vor sich hingewurschtelt wird, nicht? Und dann hätte man natürlich die Kühllogistik vorbereiten müssen. Wenn da ein Impfstoff kommt, der minus 70 Grad Kühlerfordernis hat, dann muss ich mir rechtzeitig überlegen, wie bringe ich diesen Impfstoff zu den Menschen, weil das ist ja keine Kleinigkeit. Und dann ist auch dem Laien sofort klar, ne, das werde ich nicht über die Hausärzte verimpfen können, weil der typische Hausarzt normalerweise keinen minus 70 Grad Kühlschrank in seiner Arztpraxis stehen hat. Also brauche ich eine andere Logistik. Ich brauche Impfzentren, Impfstraßen und solche Dinge. Das hat man sich alles nicht im Vorhinein überlegt, sondern erst als das Zeug da war, ist aufgefallen, hups, das muss ja dann irgendwo hin und wir tun wieder. Die Pharmalogistik war vorbereitet. Also der Pharmagroßhandel hat natürlich diese Kühlschränke überall. Aber die Regierung hat sich nicht überlegt, wie bekomme ich das von der Regierung eingekaufte Material über den Pharmagroßhandel und beispielsweise die Apotheken oder die Spitäler oder wen immer zu den Menschen. Das hat man zu spät zu überlegen begonnen. Andere Länder haben das vorzeitig begonnen und konnten dann gleich loslegen. Und bei uns organisieren wir das jetzt on the go und da leisten ganz viele Leute vor Ort super Arbeit, die über das hinweg improvisieren, was die Regierung komplett verschlafen hat.
Mhm. Alles klar, Herr Loka, dann bedanke ich mich vielmals für Ihre Zeit und für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke Ihnen auch. Schönen Tag noch. Wiederhören.
Laut Loacker kann von Planung also keine Rede sein und die Impfstrategie muss schnellstens überarbeitet werden. Die Regierung allerdings betont, dass es sehr wohl einen genauen Impfplan gibt und hat auch die jüngsten Vorfälle, bei denen etwa Bürgermeister früher geimpft wurden, scharf verurteilt. Wenn wir vom Thema Impfung sprechen, kommt in letzter Zeit die Sprache auch immer wieder auf den Impfstoff der US-Firma Johnson & Johnson. Dieser befindet sich im Moment in Phase 3 der Testungen. Und was diesen Impfstoff von den anderen Impfstoffen unterscheidet, hat mir heute Impfexperte Herwig Kollerich erklärt.
In der Technologie her ist er dem AstraZeneca-Impfstoff sehr ähnlich, aber natürlich gegenüber den RNA-Impfstoffen etwas vollkommen anderes, weil die RNA-Impfstoffe ja bekanntlich ohne ein Vektorvirus auskommen. Also das heißt, das kann man nicht miteinander vergleichen. Am ehesten könnte man den AstraZeneca-Impfstoff mit dem Johnson-Johnson-Impfstoff vergleichen. Und hier ist der Unterschied eben der Vektor. Das heißt, das Virus, das man verwendet, um das genetische Material in den Organismus zu bringen.
Im Zusammenhang mit dem Johnson-Johnson-Impfstoff hört man im Moment vor allem oft, dass eine Impfdosis schon ausreichen würde und es keine zwei Impfungen wie bei den anderen Impfstoffen braucht. Warum das so ist und warum diese Aussage mit höchster Sorgfalt betrachtet werden muss, hat mir Kollerich ebenfalls erklärt.
Das hängt mit der Immunogenität zusammen, ja. Was man, auch hier muss man sagen, bitte größte Vorsicht. Das ist alles noch sehr in Schwebe. Es gibt eine einzige Publikation dazu, die gezeigt hat, man hat also nach einer Impfung bereits bei 90% der Personen innerhalb eines Monats entsprechend gute Antikörperbildung. Und nach weiteren Zuwarten sogar bei 100%. Aber wir wissen nicht, ob die Antikörperantwort zu 100% auch dem Schutz entspricht. Ja? Und erst wenn wir das sehen werden in den Phase-3-Studien, dann können wir sagen, ja, es wird eine Impfung reichen oder wir müssen doch eine zweite Impfung hinten nachziehen. Also da bitte ist größte Vorsicht geboten in der Interpretation solcher Ergebnisse. Es deutet allerdings darauf hin, dass möglicherweise tatsächlich dieser Impfstoff mit nur einer Dosis zumindest einen vorübergehenden Erfolg haben wird.
Da sich der Impfstoff erst in Phase 3 befindet, kann man außerdem noch keine seriösen Angaben über die Wirksamkeit des Impfstoffes machen oder abschätzen, wann dieser zugelassen wird. Sobald es da Neuigkeiten gibt, halten wir euch aber natürlich auf dem Laufenden. Zum Schluss der heutigen Folge blicken wir noch kurz nach Amerika, denn dort ist Joe Biden seit einem Tag im neuen Amt als Präsident. Und Biden hat gleich voll losgelegt. Insgesamt 15 Erlässe schickte er gestern noch auf den Weg. Einer seiner ersten Amtshandlungen war es, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten. Und genau dazu kommt heute unser Tweet des Tages. Senator Ted Cruz meinte auf Twitter nämlich, durch den Wiederbeitritt zum Pariser Klimaabkommen seien Biden die Meinungen der Pariser wichtiger als jene der Bürger aus Pittsburgh. Die demokratische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez twitterte daraufhin zurück: Nice tweet, Senator Cruz. Quick question. Do you also believe the Geneva Convention was about the views of the citizens of Geneva? Sie fragt Cruz also, ob er auch denkt, dass es beim Genfer Flüchtlingsabkommen um die Meinung der Bewohner von Genf ging. Und ob man nicht als Senator vielleicht doch auch Kompetenz in außenpolitischen Fragen haben sollte. Wenn ihr mehr über die Herausforderungen für Joe Biden erfahren wollt, dann hört doch in unsere gestrige Spezialfolge hinein. Damit war's das für heute von mir. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns doch auf Apple Podcast, Fio oder Spotify. Und falls ihr noch Unterhaltung im Lockdown braucht, dann hört doch auch in unsere anderen Kurier-Podcasts hinein. Passend zur Aussage von Neos Gesundheitssprecher Lorca zum Impftempo und hoffentlich noch passender zu eurem Abend daheim, spielen wir euch jetzt noch Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hoffe, ihr hört auch morgen wieder rein.
Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. So, und jetzt schön aus. Ja, abkühlen. Komm schon, ruh dich mit mir aus. Und dann lass dir sagen, kleiner Mowgli, plag dich nicht wie die Biene. Du wärst schön verrückt. Lass Arbeit für andere, ruh dich schön aus. Und was du dir wünschst, das fliegt dir ins Haus. So einfach ist unser Leben hier, denk nicht drüber nach und glaube nur mir, das gilt für Mensch und Tier. Nur mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir.
So, ich geb's auf. Hoffentlich geht das auch gut.
Mowgli, was hältst du vom Singen?
Probier's mal. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, da schmeißt man deine Sorgen über Bord.
Jawohl!
Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, greif du, sonst nimmt es dir ein anderer vor.
Yeah!
Gemütlichkeit ist unser Zauberwort.
Jawohl!